Der Gottesdienstleiter hat heute eine Menge zu lesen. Das ist gar nicht so einfach. Und er hat extra Passagen rausgelassen bei der Lesung, damit es einfach auch nicht unnötig lang wird. Ansonsten das mal im Zusammenhang zu lesen, die ersten 4 Kapitel, 5 Kapitel der Apostelgeschichte, das empfehle ich sehr. Es ist sehr interessant, dass tatsächlich heute der Israel-Tag ist und dass wir uns mal anschauen, was hat eigentlich das ausgemacht, dass die ersten Christen, die ja Juden waren, davon haben wir vorhin schon gehört, dass die jetzt auch einmal Christus-Nachfolger, also daher kommt der Name ja Christen, was hat die eigentlich ausgemacht? Was können wir rund 2000 Jahre später eigentlich davon lernen? Was könnte uns beeindrucken? Was könnte uns heute beeinflussen, wenn wir daran denken, warum denn damals diese gläubigen Juden nicht einfach Juden geblieben sind, sondern Christus-Nachfolger? Was macht den Unterschied? Und wir werden einen Begriff dort gleich auf der PowerPoint immer wieder sehen. Wir machen mal gerade einen Test. Es klappt. Jetzt zapp ich mal vor. Klappt noch nicht. Dann musst du vielleicht dann doch tippen für mich. Einen Begriff werden wir immer wieder sehen und den verrate ich jetzt schon vorneweg. Der heißt selbstlos. Ich will kurz definieren, was ich mit selbstlos meine. Selbstlos heißt nicht, sich so lange ausbeuten zu lassen, bis man körperlich und seelisch ruiniert ist. Sondern selbstlos bedeutet, dass ich nicht zuerst darauf schaue, was mir dient und was für mich wichtig ist, sondern mich selber loslasse zum Wohle anderer. Das ist selbstlos. Wer ein bisschen sich auskennt im christlichen Glauben, wer ein bisschen in der Bibel weiß, dass man, wenn man über Gott und sein Wesen und über Jesus einen Begriff wählen könnte, die meisten werden sofort Liebe sagen, aber ich möchte dieses Wort Liebe mit dem Wort selbstlos ersetzen. Mindestens an dieser Stelle heute. Weil es uns nämlich deutlich wird, Liebe ist ein Begriff, den wir zu wenig mittlerweile füllen. Der ist zu abgegriffen, oder? Aber wenn wir verstehen, was Liebe ist, dann würden wir auch das Wort selbstlos verwenden. Lieben bedeutet, sich selbst loslassen zu können, um dem anderen Gutes zu tun. Das ist Lieben. Deswegen kann man auch seine Feinde lieben. Also Feinde lieben heißt nicht ein tolles Gefühl für sie zu haben, sondern sich zu überlegen, an welcher Stelle kann es mir jetzt gelingen, auch selbst meinem Feind noch Gutes zu tun, also mich selbst loszulassen, meine eigene Ehre, meine Eitelkeit, meine Verletzung und so. Vielleicht kann ich dem noch gut tun. Das ist selbstlos. Vielleicht diese Definition am Anfang, damit wir verstehen, worauf uns heute der Predigttext und diese ganze Szene der ersten Christenheit, worauf uns das führen wird. Ich möchte am Anfang nämlich, oder es gibt zwei Aspekte, die auffallen, wenn wir diese historischen Berichte aus der ersten Christenheit lesen. Der ersten christlichen Gemeinde. Zwei Dinge, die auffallen und wo ich sage, die lassen sich auf uns auch übertragen. Das erste ist, es gibt selbstloses Gebet. Wollen wir den mal schauen? Selbstloses Gebet. Ich zitiere nochmal, wir schauen uns das gerne nochmal an, in Apostelgeschichte 4, wer eine Bibel hat, schlag gerne mit auf, darf gerne mitlesen. Es war ja Folgendes passiert, das war vielleicht gerade nicht sofort schlüssig, nachdem die erste christliche Gemeinde entstanden war und die ersten begannen von Jesus zu reden. Die ersten kamen zum Glauben, fanden die ganz toll, haben wir auch gelesen. So, und dann kamen aber auch die ersten, die sagten, das wird uns aber alles viel zu bunt, dass hier auf einmal Juden zu Christen werden. Und dass sie diesem Jesus folgen, den wir noch vor ein paar Wochen getötet haben, am Kreuz haben töten lassen. Jetzt entsteht hier so eine eigene Sekte, eine eigene Gruppe in unserem Judentum. Und dann ist auch noch einer im Namen von Jesus geheilt worden und gesund geworden. 40 Jahre lang gelähmt und jetzt turnt er da durch den Tempel. Ja, natürlich nichts für die obersten Juden. Ist ja nachvollziehbar. So, weil die das aber im Namen von Jesus gemacht haben, den Gekreuzigten, und darum haben die da ein großes Problem. Jetzt hat man ihnen angedroht, Petrus und Johannes, hört auf, ihr dürft ja gerne da an euren Jesus glauben, aber ihr dürft nicht mehr von ihm reden, ihr dürft nicht predigen und so weiter. Und die Gemeinde betet in der Zeit. Und unser erster Aspekt ist selbstloses Gebet. Und ich möchte uns dafür sensibilisieren, was es heißt, was die erste Gemeinde tat, was typisch war für sie. Das erste ist nämlich, dass sie selbstlos betet. Sie hätten Und das wäre vielleicht für uns naheliegend, hätten sie sich vor allem darum bemüht, darum zu beten, Jesus sieht zu, dass sie frei werden, Petrus und Johannes, dass sie aus dem Gefängnis kommen und dass dir nichts passiert und dass uns auch nichts passiert und hilf uns gegen die bösen Mächte der Regierung und so weiter. Ist das naheliegend? Ja. Sie dürfen ruhig nicken. Ja, das ist naheliegend, natürlich. Das ist auch nichts Falsches. Die Bibel sagt nicht, dass wir das nicht beten dürften. Aber ich finde es faszinierend und geradezu frappierend, also es springt uns eigentlich ins Gesicht, wenn wir uns anschauen, was die erste Christenheit ausmachte, die ersten Christen. Sie haben eine Not, eine echte Not, echte Sorge um das Leben und um die Gesundheit ihrer Glaubensbrüder. Und dann beten sie folgendermaßen. Das ist zumindest der Auszug, der uns zitiert wird und der offensichtlich Lukas so wichtig war, dass er es für uns aufschreibt. Sie beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, schon gesagt, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und genau das ist in dieser Stadt geschehen, beten sie weiter. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun hör ihr Drohen, Herr, und gib deinen Dienern Mut, und damit reden sie von sich selbst, von den Gotteskindern in der Gemeinde, von den Christen. Wir könnten auch sagen, und gib uns, deinen Dienern, Mut, wenn wir weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Und nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie versammelt waren. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Es wäre völlig legitim gewesen, können wir auch so sagen, können wir auch im Wort Gottes sehen, dass wir mit all unseren Sorgen zu Gott kommen dürfen. Aber was sie antreibt und was offensichtlich das Zeichen, ein gutes, sichtbares Zeichen ist von Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, ist, dass sie selbstlos beten. Ich möchte Sie und mich dazu ermutigen, geradezu aufrufen zu sagen, ich möchte darauf schauen in meinem Gebet, in meinem Rufen zu Gott, was ist darin eigentlich typisch für einen Christen? Jeder Mensch kann zu Gott rufen. Jeder kann ihn um Hilfe und um Heilung und sonstige Wunder bitten. Aber was ist das Spezielle daran an einem Menschen, der Christus folgt und in dessen Leben der Heilige Geist Raum bekommen hat, der ein Kind Gottes geworden ist? Er wird mit all seiner Not gerne zu Gott kommen. Und zuallererst wird ihn aber vor allem bewegen, es geht nicht zuerst um mich, sondern es geht zu allem, auch in dem größten Unglück meines Lebens, geht es darum, dass Gott gut dasteht. Das ist irre, oder? Das ist irre. Menschen in unserer Stadt würden zu uns sagen, ihr seid irre. Ich möchte Ihnen aber etwas anderes auch sagen. Selbstlosigkeit entspricht nicht dem typischen Wesen von uns Menschen. Und wenn wir vorhin in diesem einen Lied gesungen haben, ich habe es mir noch schnell notiert, wir haben in dem Lied gesungen, Herr, dein Licht leuchte auf, da haben wir gesungen, dich widerspiegelnd erzähl unser Leben. Also wenn unser Leben etwas widerspiegelt, das ist ja ein Spiegel, ist ja nur ein Abbild des Originals, ja? Wenn wir mit unserem Leben Jesus widerspiegeln, würde sich auch Selbstlosigkeit widerspiegeln, denn Gott ist selbstlos. Nachvollziehbar? Also wir können sogar im besten Sinne, meine ich das, stolz darauf sein, je selbstloser wir sein können. Also weil wir nicht auf uns schauen, weil es nicht um mich in meiner eigenen Person zuerst geht. Aus Gottes Sicht geht es zuerst um uns. Gott sagt, ich investiere alles in meine Geschöpfe. Ich tue alles. Ich werde sogar auf die Erde kommen. Ich werde sogar Mensch werden. Ich werde alles loslassen. Bin völlig selbstlos. Ich lasse alles los, meine Herrlichkeit, meine Rechte, meine Macht. Sogar so viel lasse ich die Macht los, dass sogar meine eigenen Geschöpfe mich am Ende noch töten können. Ja? So selbstlos. Aber Gott hebt uns in diesen Stand. Er sagt, ich bin selbstlos für dich. Und wir aus unserer Perspektive sagen, wir schauen nicht auf uns, sondern wir schauen auf das, was Gott ehrt. Im besten Sinne darf ich nachher darauf stolz sein. vor Gott. Ja? Mich damit rühmen, also nicht rühmen, weil ich mich selber darstelle, sondern ja, das ist etwas, was in mir verändert wurde. Ich bin ein anderer Mensch geworden, ein anderes Wesen. Es ist ein untypischer Mensch. Selbstlos. Sie beten nicht um Freiheit, sie beten nicht um Freizeit, sie beten um Freimut. Freimut ist ein altes deutsches Wort und heißt, gib uns die innere Freiheit, mutig zu sein. Mut ist übrigens nicht die Abwesenheit von Angst. Ja? Mut ist, man hat dann Mut, wenn man Angst hat und trotzdem dieses Ziel und diesen Auftrag anpackt. Das ist Mut. Also keine Schande vor Angst. Manche Christen glauben, oder wird ihnen erzählt, Christen dürften keine Angst haben. Weil Jesus gesagt hat, habt keine Angst. Das ist aber kein Gebot in dem Sinne, dass man schuldig ist, wenn man Angst hat. Sondern sie beten und sagen, Jesus, wir haben Angst. Und es gibt uns Mut, die innere Freiheit, mutig zu sein, unseren Glauben weiterzugeben an Menschen. Mit welchem Ziel? Dass sie diesen Heiland Jesus kennenlernen könnten. Das ist ihr Ziel. Es geht also um die Ehre des Herrn Jesus. Sie wollen, dass Menschen noch mehr von diesem Heiland Jesus erfahren. Gucken wir mal gerade, ich glaube, das steht da auch schon, eine Frage für uns. Wann betest du um Freimut? Und ich sage Ihnen das nicht als ein Appell oder um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich möchte Ihnen damit ein bisschen Werkzeug an die Hand geben, nämlich zu sagen, ich möchte etwas lernen von diesen ersten Christen, das ist etwas Typisches, ein Christ zu sein, nämlich, dass er selbstlos ist. Und wie kann ich es am besten sein? Indem ich in meinem Reden mit Jesus, im Gebet zu Gott sage, Jesus, schenk mir Freimut. Die ersten Christen haben darum gebeten, um Freimut. Da war nicht, sie mussten freimütig sein, sondern sie beteten um Freimut. Verstehen Sie? Es geht nicht um einen Druck, es geht nicht um Appell, du solltest, hättest, müsstest, sondern eine Herzenserkennung zu sagen, ach ja, wenn das typisch ist für einen Menschen, der zu Gott gehört, der Jesus Christus nachfolgt, das, so will ich sein. Und da ich es noch nicht bin, da ich es noch nicht kann, möchte ich es gern bekommen. Das ist wie Kinder. Ich habe ja noch junge Kinder. Die können noch nicht alles, was Papa kann. Irgendwann werden sie vielleicht hoffentlich Dinge besser können, als ich sie heute kann. Ja, das ist mein Bestreben. Aber es ist für sie keine Schande, wenn sie Dinge noch nicht können, was Mama oder Papa können. Und zugleich ehrt es mich und ich freue mich, wenn sie ankommen und sagen, kann ich das nicht lernen? Darf ich das ausprobieren? Lass mich Anteil nehmen an dem, was du schon kannst. Das ist Bitten um Freimut. Aber einen anderen Aspekt finde ich auch interessant in diesem Gebet. Wenn Sie nochmal reinschauen wollen in diesen Versen, also Apostelgeschichte 4, 24 bis 29. Sie beginnen Ihr Gebet mit einem Lobpreis. Mit einem Beschreiben der Herrlichkeit Gottes. Ich hätte eigentlich erst über die Herrlichkeit reden können, aber ich habe es trotzdem mal so rumgemacht. Ich wollte erst mal über die Freimut reden. Und damit Sie verstehen, dass das Gebet um Freimut nicht in erster Linie etwas mit Appellen oder mit Richtigkeit, mit Müsste und Hätte zu tun hat, möchte ich Ihnen auch wiederum ein Werkzeug geben, wie es viel, viel leichter, viel selbstverständlicher sein wird, um Freimut zu beten, sogar bis dahin zu sagen, wenn es mir ein Nachteil ist, dich gut darzustellen in dieser Stadt Bonn oder in welcher Stadt du auch lebst, in meinem Alltag, bei meinen Verwandten, bei den Nachbarn, bei der doofen Verkäuferin am Fließband im Laden oder so, ja, wo immer ich dich widerspiegeln kann und selbstlos beten kann, zum Beispiel für meinen Feind zu beten, ihn zu segnen, dann machen sie das nicht, weil das richtig ist, sondern es wird umso leichter werden, eine selbstverständliche Haltung, wenn sie die Herrlichkeit Gottes in ihren eigenen Gebeten beschreiben. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb diese Lobpreisbewegung in der Christenheit in Europa wieder aufgekommen ist. Weil Christen gemerkt haben, wir benötigen viel mehr Raum, auch im Gesang, nicht allein im Gesang, aber auch im Gesang, auch im ausgesprochenen Gebet, einfach nur die Herrlichkeit und die Freundlichkeit und die Fähigkeit Gottes zu beschreiben. Wenn sie sich das bewusst machen, durchs eigene Gebet, durch den Gesang, wie großartig Gott ist, wie mächtig er ist, welche Wunder er tut. Es gibt so ein Lied, das heißt, er tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Ist übrigens, der Autor ist einer unserer EGler. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ein junger Mann aus einer unserer EG-Gemeinden hat das Lied geschrieben. Und dass Gott, ja, ich habe mich auch mal gefragt, wie kann Gott denn Stunde um Stunde Wunder tun? Ja, ist doch klar, weil irgendwo um die Erde ist irgendwo, sind ständig Leute am Beten und weil immer Menschen wach sind, das musste ich auch erstmal kapieren. Wenn hier Nacht ist, ist ja woanders auch Tag und so, ja. Gott ist immer am Handeln und wenn wir diese Dinge aussprechen, Gott gegenüber, dann werden wir ja für seine Handlungsfähigkeit sensibilisiert. Verstehen Sie? Das Problem liegt ja nicht in Gottes Unfähigkeit, sondern in meiner Unfähigkeit, in meiner Nicht-Sensibilisierung dafür, dass Gott ja handeln kann, dass er herrlich und mächtig ist. Und darum ist dieses selbstlose Gebet, wenn Sie um Freimut beten, gucken wir nochmal die nächste Folie, eine beste Voraussetzung darüber, dass Sie schauen, wo nehme ich mir Raum, bewusst Raum, die Herrlichkeit Gottes mir anzuschauen, beim Lesen der Bibel, darauf zu antworten, zu sagen, Jesus, wow, wenn ich das lese, dann sehe ich, wie du bist und was du getan hast, welche Wunder du in Israel gemacht hast, im Alten Testament. Das Alte Testament, manche sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr zu lesen und zu lehren. Ich sage Ihnen, lesen Sie das Alte Testament, lesen Sie historischen Berichte über Israel, sehen Sie, wie Gott seine Macht Israels gezeigt hat. Wenn sich die Gebete von Juden angucken, die sehen Sie in der Bibel, das waren ja fast durchgehend alles Juden, die wir als Autoren der Bibel haben. Sie berichten immer und immer und immer von Gebeten, die mit Lob und Anerkennung Gottes beginnen. Selbst bis zur Sündenerkenntnis und Buße. Beschreiben Sie immer erstmal, was Gott an Wundern getan hat, wie herrlich er ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Wenn das Ihr Herz erfüllt hat, dann muss Ihnen niemand mehr sagen, du solltest ein bisschen freimütiger sein in deinem Bekenntnis zu Christus. Niemand muss mir sagen, von meiner Frau zu schwärmen. Das tue ich auch unaufgefordert. Ja? Weil es mein Herz erreicht hat. Sie können das nachvollziehen, wenn Sie auch Menschen haben, die Sie schätzen. Das Zweite ist, ein zweites Thema, nicht unmittelbar in diesem Text, fällt es auf, sondern ich lese einen Abschnitt weiter aus der Apostelgeschichte 4, ab Vers 31 bis 35. Sie können gerne schon die nächste Folie sehen. Da heißt es, Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem die Christen versammelt waren. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Und die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es in dieser Gemeinde nicht, weil die Leute, die im Land, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln, das waren damals die Gemeindeleiter, um das Geld den Aposteln zu bringen, damit diese wiederum es an die Bedürftigen verteilen konnten. Ich habe Ihnen gesagt, zwei Dinge fallen mir bei den ersten Christen auf. Das eine ist das selbstlose Gebet und das andere ist die selbstlose Tat. Kann man schon sehen, da oben steht, selbstlose Tat. Das, was hier beschrieben wird, ist nicht Sozialismus, ist auch nicht Kommunismus, sondern das ist der gemeinsame Heilige Geist, der in dem Raum dieser Christen, der Raum genommen hat in den Christen. Der das Wesen, das Denken, die innere Haltung dieser Christen verändert hat in Bezug auf Besitz und Tun. Wiederum würde man wahrscheinlich bei uns hier sagen, bist du bekloppt, bist du irre. Außer vielleicht Sozialisten, Kommunisten oder so, die sagen, ja, wir müssen alles gleich teilen. Aber das wäre trotzdem ein anderer Ansatz. Es ist ein anderer Ansatz. Diese Haltung zueinander hat damit zu tun, weil das Wesen Gottes in ihnen Raum bekommen hat. Es hat mit Selbstlosigkeit zu tun und nicht mit einer Richtigkeit. Sozialismus, so gut ich das kenne, habe da jetzt nicht viel rumgeforscht, hat vor allem mit dem Gerechtigkeitsgedanken zu tun. Der ist wertvoll. Gerechtigkeit ist wertvoll. Gott ist ein gerechter Gott. Ja? Gerechtigkeit ist etwas, ist eine hervorragende Tugend und Haltung. Aber diese selbstlose Tat ist mehr. Sie ist eine Widerspiegelung des Wesens Gottes. Gottes Geist hat Raum genommen. Ich möchte gerne noch für die Zeit nehmen, auch die Bedeutung des Geistes zu beschreiben. Was ist denn überhaupt dieser Heilige Geist? Die Bibel zeigt uns das, und Psychologen bestätigen das, dass wir Menschen alle einen Geist haben, nämlich unser Wesen, unsere Persönlichkeit, die geprägt worden ist von Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, irgendeiner Pflegefamilie, wo auch immer wir groß geworden sind. Wir übernehmen Wesenzüge und Charakterzüge oder lehnen sie ab und versuchen das Gegenteil zu tun von dem Wesen, das unsere Erzieher auf uns gebracht haben, bewusst oder unbewusst. Wir sind immer mit unserem Wesen, unserem Geist, spiegeln wir etwas wider von denen, bei denen wir groß geworden sind, älter geworden sind, wo wir Kinder waren. Das ist der Geist. Unsere Eltern lebt in uns. Ja? Das ist nichts Besonderes, das können wir alle nachvollziehen. Wenn jetzt wir Kinder unserer Eltern waren und Gott sagt, durch eine Bekehrung zu Jesus Christus wirst du jetzt auf einmal, hast du einen anderen Papa, nämlich den Papa im Himmel. Du wirst ein Kind Gottes, deswegen schätze ich diese Begrifflichkeit, Kind Gottes zu sein, ja? Auf einmal ist mein Vater im Himmel ist jetzt mein Vater. Dann beginnt jetzt mit diesem neuen Vater. Manche mögen vielleicht Gott nicht als Vater, weil sie so ein schlechtes Bild haben von Gott. Dann nehmen sie Gott als Mutter, weil Gott sagt, ich habe euch auch lieb, wie eine Mutter ihr Kind lieb hat. Das Wesen unseres Gottes, sein Geist, nimmt in seinen Kindern Raum. Verstehen Sie? Wir beginnen das Wesen, den Geist des Gottes zu übernehmen, weil wir ihm folgen wollen, weil wir sagen, jetzt sind wir Kinder Gottes geworden. Das heißt, diese selbstlose Tat spiegelt etwas von Gottes Charakter, seinem Geist, seinem Wesen wider. Und darum verändert er unseren Geist. Also gar nichts Suspektes oder Seltsames, sondern etwas sehr schön Nachvollziehbares. Das ist also das Typische für Christen, selbstlos zu sein, weil Gottes Geist in diesen Christen, in diesen Juden, die Christen wurden, Raum genommen hat und sagt, ich verändere euer Wesen, eure Haltung, was euch wichtig ist fürs Leben. Selbstlos zu sein, im Gebet und in der Tat. Die Zeit rast davon, aber ich will den dritten Punkt noch mit ansprechen, weil das eine echte Herausforderung ist und ich nicht allein bei dieser Erkenntnis bleiben möchte und wir alle sagen, ja, das ist nett. Denn vielleicht werden auch viele sagen, das ist auch nett, aber es spiegelt sich in meinem Leben in der Praxis nachher doch nicht so praktisch wider. Es ist, woran hängt das? Und auch das ist interessant zu beobachten, auch wiederum in dieser ersten Gemeinde in Jerusalem, von der wir hören, dass sie ein Herz und eine Seele sind und sie ihre Sachen verkaufen, um mit anderen teilen zu können, ihnen Gutes zu tun. Denn Satan, Gottes Gegenspieler, versucht, das Gegenteil zu bewirken. Wir können mal, glaube ich, die nächste Folie nochmal angucken. Selbstloses Beten, noch eine. Jesus Charakter und Wesen hat Raum genommen in den Christen. Und jetzt kommen wir zum dritten. Denn Satan wird das angreifen. Er wird versuchen, das zu vernichten. Er wird versuchen, das Gegenteil in uns zu bewirken, weil er doch nicht möchte, dass wir die Wesenszüge Gottes widerspiegeln. Dass wir anders sind als in dieser Welt und in dieser Stadt. Er möchte ganz gerne das verhindern. Und das hat er tatsächlich gleich sofort unmittelbar auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem schon versucht. Und ich lese Ihnen das, nur ich reiße es nur an, Apostelgeschichte 5, Vers 1. Wir haben gehört von der Großzügigkeit, die Leute verkauften ihr Land, sie brachten zu den Gemeindeleitern, dass sie das Bedürftigen geben können. Und dann heißt es, da ist auch ein Mann mit Namen Hananias. Er verkaufte mit seiner Frau Saphira auch etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der ganze Erlös. Das Problem ist nicht, dass er nur einen Teil gebracht hat. Nirgendwo gibt es einen Auftrag, dass wir alle unseren Besitz verkaufen und unter den Armen verteilen müssen. Dürft ihr gerne unter meinen Armen verteilen, ich trage es da nach Hause. Nein, war ein Witz hier. So, ja, es geht nicht darum, dass es ein Teil war, sondern das, was in diesem Herzen von Herrn Ananias und seiner Frau Saphira passierte, ist etwas, was typisch der Widersacher gerne möchte. Er kriegt uns über die Habgier. Und wenn es nicht die Habgier des Geldes ist, dann ist es vielleicht die Habgier der Ehre und der Anerkennung. Was sollen denn die anderen in der Gemeinde sagen, wenn die merken, dass wir nicht so viel spenden und wenn wir nichts verkauft haben von unserem Besitz? Verstehen Sie? Übertragen Sie das auf Ihr Leben. Lassen Sie uns das mitnehmen. Schauen Sie nicht auf die anderen, wie, ob die das heute kapiert haben, ja? Sondern gucken Sie mal heute, muss ich mir selber sagen, wie, wo wird Satan versuchen, meine Habgier zu provozieren, mich da rauszuholen, damit ich nicht selbstlos bin, sondern wieder selbstsüchtig bin. In diesem Fall um Ehre, vielleicht auch um Geld. Ich würde sogar sagen, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es eigentlich sogar um Ehre geht, um Anerkennung vor den anderen. Wie stehe ich da? Jemand, der selbstlos ist, muss aber nicht nach Ehre schauen. Wer selbstlos ist, hat seine ganze Liebe von Gott schon empfangen. Er weiß schon, dass Gott für mich ist, für ihn ist, ja? Darum kann er ja selbstlos sein, weil er weiß, der andere sorgt ja für mich. Mein Herr und mein Erlöser sorgt ja für mich. Deswegen kann ich selbstlos sein. Satan wird versuchen, das wird er bei dir und bei mir versuchen, habgierig zu sein. Auf welche Weise auch immer, was deine Sache ist, deine Form von Habgier. Vielleicht Geld, vielleicht Anerkennung, vielleicht fallen ihnen ihre eigenen Sachen ein. Satan möchte nicht deine Selbstlosigkeit. Da haben wir, glaube ich, noch eine Folie zu. Irgendwo müsste es stehen. Satan möchte nicht deine Selbstlosigkeit. Satan will deine Habgier und er will noch etwas. Kapitel 6, Vers 1. Wir haben also jetzt, Gelder sind da. Man kann Armes versorgen. Und darum gab es auch in der ersten Gemeinde schon eine Armenspeisung, eine Tafel. Ja? Als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kamen auch Auseinandersetzungen auf. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Armenversorgung benachteiligt würden. Neid! Kennt man in dieser Gemeinde zum Glück nicht, bin ich fest von überzeugt. Und dann schaut man darauf, was der andere hat und was er nicht hat und was er nicht hätte haben sollen, oder zumindest was ich ist, worauf ich verzichten muss. Satan wird darauf anspringen, auf Habgier und auf Neid. Das war in den ersten Christengemeinden so und das zieht sich durch, das wird passieren, bis Jesus wiederkommt. Und darum habe ich diesen Begriff hier gewählt für diese Predigt, Selbstlosigkeit. Und Sie können das selber in Ihrem eigenen Gebeten, wenn Sie über Ihr Leben reflektieren, wenn Sie mit Gott über Ihr Leben sprechen, dann sagen Sie, Jesus, ich möchte nicht zuerst darauf schauen, ob die Musik mir gefällt. Und ich möchte nicht darauf schauen, ob es meine Lieder sind. Und ich möchte nicht darauf schauen, ob mein Platz noch frei ist, auf dem ich sonst immer sitze. Und ich möchte auch nicht darauf schauen, ob ich auch immer schön meine Ruhe kriege. Es wird noch ganz spannend, wenn hier in der Gemeinde auf einmal Kinder aufkreuzen, die laut sind und lauter sind, als ihnen lieb ist. Ja? Worum geht es ihnen? Ich möchte meine Bequemlichkeit, ich möchte meine Rechte, ich möchte meine Anerkennung. Ich möchte meine Meinung umgesetzt bekommen. Oh, und das ist gut, wenn man eine Meinung hat. Und dann zeigt es sich, wie selbstlos ich sein kann. Es geht nicht darum, einfach nur auszuschweigen. Es geht nicht darum, seine Meinung nicht zu äußern. Darum geht es nicht. Sondern was es heißt, ist, damit geistlich umzugehen, weil es dem Charakter Gottes entspricht. Eine gesunde Form der Selbstlosigkeit. Ohne sich selbst zu zerstören und sich selbst völlig aufzugeben. Es geht nicht um meinen Sprachgebrauch, es geht nicht um mein Geld, es geht auch nicht um meine Zeit oder darum, dass meine Fähigkeiten ich alle für mich behalten möchte. Ich möchte Sie ermutigen, Ihr Leben mal aus dieser Perspektive Gottes zu sehen und Ihr Gottvertrauen auf Gott zu sehen, aus dieser Perspektive zu sehen, zu sagen, und mit Jesus darüber zu reden und zu sagen, Jesus, ich möchte dich, ich möchte deine Selbstlosigkeit, möchte ich widerspiegeln in meinem Leben. Ich kann Ihnen sagen, je mehr Raum das in Ihrem Leben nimmt, je selbstverständlicher es wird, kann es sein, dass die einen Menschen dieser Stadt Sie seltsam finden. Manche von denen, die Sie seltsam finden, werden vielleicht aber auch sagen, was für ein Glück. Das ist schon irre. Und das werden Sie vielleicht auch aus Bewunderung sagen. Und manche werden in Ihnen Jesus wiedergespiegelt sehen. Und manche werden sagen, das ist was. Das hätte ich gern. Ich möchte Sie ermutigen, weil die erste christliche Gemeinde ist darum, wie blöde gewachsen, wie verrückt ist diese erste Gemeinde gewachsen. Hat ein ganzes Weltreich in die Knie gezwungen, das Römische Reich. Weil das Christen gelebt haben. Mit all den Anfechtungen auch, mit den Schwierigkeiten, ja. Habgier kam rein, Neid kam rein. Das wird auch bei uns so bleiben, ja. Und doch hat Gott diese Christen, die nicht fehlerlos waren, aber die die richtige Gebetshaltung hatten, die selbstlos gebetet haben und die selbstlos gehandelt haben und das von Gott erbeten haben, diese Christen haben den Namen Gottes so groß gemacht, dass heute die größte Gruppe der Welt Menschen sind, die Jesus Christus vertrauen und ihm glauben. Und die Gruppe darf größer werden, weil wir das den Menschen gönnen. Nicht um der Zahl wegen, sondern weil wir anderen Menschen gönnen. Das ist ein großes Glück, diesen Meister und Herrn zu haben. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus, wir haben etwas gehört und gelernt von deinem Wesen. Wir haben verstanden, was die ersten Christen ausmachte. Und wir wollen ihnen gleich tun. Wir wollen deinem Wesen entsprechen. Wir wollen dich widerspiegeln mit unserem Leben. Jesus, du bist selbstlos. Du hast dich selbstlos uns zugewandt. Du bist auch heute Tag und Nacht selbstlos und hörst unsere Gebete und wirst auf deine Weise uns antworten und uns das geben, was wir brauchen. Jesus, wir sind so glücklich darüber, dass wir das kennen. Und vielleicht sind heute auch welche im Gottesdienst hier, die das noch nicht angenommen haben, aber merken, da muss irgendwie was dran sein. Ich bete für einen jeden von uns heute, ob wir schon gläubig sind und dir vertrauen oder noch nicht, dass das unser Herz zutiefst erreicht und verändert, dass wir zu Menschen werden, in denen die Selbstlosigkeit Gottes zu erkennen ist. Danke, dass du zu uns redest, uns ermutigst und dass du auch uns darin verändern wirst. Amen.